Heute kommen wir ja zum vierten Thema unserer Sommerpredigtreihe über das Hohelied Salomos. Und das Hohelied ist ja schon ein Buch im Alten Testament und auch allgemein in der Bibel, darf ich es mal so sagen, das in jeder Hinsicht ein bisschen aus der Reihe tanzt. Es ist ein Buch, 8 Kapitel, die sind voller kurzer Liebeslieder, wo die Liebe beschrieben wird, besungen wird zwischen dem König Salomo, zwischen dem Bräutigam einerseits und andererseits der Sulamit, einem Hirtenmädchen, und eben der Braut. Und oft lesen wir im Hohelied, dass diese Liebeslieder in einer Wechselrede gehalten werden. In einer Wechselrede, also einmal spricht der Bräutigam, dann spricht wieder die Braut, und wir haben uns schon oft damit beschäftigt, was die Geliebte sagt, was die Braut sagt, auch letzten Sonntag wieder. Und heute wollen wir es mal umkehren. Heute wollen wir den Bräutigam, den Geliebten, zu Wort kommen lassen. Heute wollen wir hören, was er zu sagen hat. Im Kapitel 4 vom Hohelied. Und dieser Bräutigam ist ja Salomo selber, war ein hochintellektueller Mann, ein König in Israel. Der braucht dazu, was er zu sagen hat, die farbigsten Vokabeln, die es im Hebräisch überhaupt gibt. Ich habe vor Jahren auch einmal 1-2 Jahre Hebräisch gelernt, das Althebräisch. Eine schwierige Sprache. Wir konnten da nur ganz wenige Sätzlein brünzeln an der Prüfung. Zum Glück kam ein Text aus der Geschichte von Elia, die kannte ich fast ein bisschen auswendig. Das hat mir dann sehr geholfen, weil das ist so schwierig. Wir durften ein dickes Lexikon benutzen, um eben diese Sprache zu entziffern, was das bedeutet auf Deutsch. Aber es gibt ja Fachleute, und die sagen gerade auch dieses Kapitel 4, wo eben der Bräutigam spricht oder der König spricht, das hätte einen Sprachrhythmus, der so einprägsam wäre wie der Rhythmus eines Tamburins. So muss man sich das vorstellen. Und auf der anderen Seite ist dieses Kapitel 4 inhaltlich Klarinette, Sprachrhythmus und Althebräisch können. Und trotzdem lade ich euch ein, dass wir jetzt diesen Text von heute lesen, wo jetzt eben der Bräutigam spricht. Wir wollen hören, was er zu sagen hat. Ich blende es auch wieder ein. Hohelied 4, ab Vers 1. Da sagt der Bräutigam als erstes: Wie schön bist du, bist meine Freundin. Wunderschön. Deine Augen hinter dem Schleier glänzen wie das Gefieder von Tauben. Dein Haar fließt über deine Schultern wie eine Herde Ziegen, die von Gebirge Gilead ins Tal zieht. Deine Zähne sind weiß wie frisch geschorene Schafe, die aus der Schwemme kommen. Sie stehen in 2 vollkommenen Reihen, keiner von ihnen fehlt. Wie ein scharlachrotes oder karmesinrotes Band leuchten deine Lippen. Dein Mund ist verlockend und schön. Hinter deinem Schleier schimmern deine Wangen rosig wie die Hälfte eines Granatapfels, also den man aufgeschnitten hat. Das Fruchtfleisch, das so rosarot leuchtet oder schimmert. Dein schlanker Hals ist so herrlich anzusehen wie der Turm Davids. Dein Schmuck gleicht 1000 prachtvollen Schilden, die daran hängen. Ja, wie hat man dann diesen Hals noch gesehen, diesen schlanken Hals mit 1000 Schilden behangen? Deine Brüste sind wie junge Zwillinge, einer Gazelle, die zwischen Lilien weiden. Deine Schönheit ist vollkommen. Kein Makel ist an dir. Dann sagt Salomo weiter im Vers 9, du hast mich verzaubert, mein Mädchen, meine Braut. Mit deinem einzigen Blick hast du mein Herz erobert. Wie glücklich macht mich deine Liebe. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Darf ich euch fragen, was geht euch so durch den Kopf, wenn ihr das mitgelesen habt, mitgehört habt? Ich würde gerne jetzt in euer Denken hineinsehen, wenn es da ein Fensterchen hätte, wäre schön, dass ich das lesen könnte, vielleicht denken einige, aber jetzt übertreibt es dieser Pastor definitiv mit einem solchen Text. Also jetzt müssen wir langsam aufpassen, ob es dem überhaupt noch gut geht. Oder vielleicht denkt jemand, könnte ja auch sein, also Vers 5 hier im Text, also den sollte man auslassen in einem Gottesdienst. Das ist nicht so passend für einen Gottesdienst, wenn es hier heißt, deine Brüste sind wie junge Zwillinge. Ja, was soll ich jetzt sagen zu meiner Verteidigung? Das ist ganz einfach. Auch das ist Gottes Wort. Auch das ist Gottes Wort. Bleiben wir beim Vers 5. Deine Brüste sind wie junge Zwillinge einer Gazelle, die zwischen Lilien weiden. Nehmen wir das gleich einmal vorweg. Es ist interessant, eine Gazelle, ihr seht sie hier im Bild, ist ein völlig anmutigendes Tier zum Anschauen, sehen wir auch auf diesem Bild. Aber Gazellen, und dieser Begriff finden wir immer wieder im Hohelied, sind auch sehr, sehr scheue Tiere. Sehr scheu sind sie. Und ähnlich ist auch die Lilie, die hier als Vergleich gebraucht ist. Eine Lilie ist ein Bild von Unschuld. Das heißt mit anderen Worten, hier ist in keiner Art und Weise die Rede von einem Hervorheben einer ordinären oder triebhaften Sexualität, die zelebriert. Die Schönheit in Worten und auch in Gedanken vor Augen gemalt, die so wohlwollend ist, oder nicht? Nicht wohlwollend, wohltuend ist. Ganz anders, was wir kennen. Wo die Sexualität nur auf den Körper reduziert und aufgeblasen wird. Das zu diesem Vers 5. Aber noch etwas fällt auf in diesem Text, vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, und das ist wirklich beachtenswert, nämlich das Gesicht der Braut wird höher bewertet als ihr restlicher Körper oder wie wir heute sagen, ihre Figur. Ist das euch auch aufgefallen in der ganzen Beschreibung? Der restliche Körper der Frau oder der Braut, der wird mit zwei Schönheitsmerkmalen beschrieben. Ihr seht sie da, Vers 4 und Vers 5. Und ich blende nochmals zurück. Und das Gesicht der Braut, das Gesicht der Geliebten wird mit 5 Merkmalen beschrieben. Schönheitsmerkmalen. Warum das? 2:5. Auch anders als in unserer Gesellschaft, das oft Trumpf ist. Das Gesicht wird höher bewertet als der restliche Körper der Braut. Was will uns das sagen? Weil sich eben in unserem Gesicht und eben auch im Gesicht der Braut die ganze Persönlichkeit eines Menschen widerspiegelt. Und es ist auch kein Zufall, dass als erstes Schönheitsmerkmal der Braut was beschrieben wird im Vers 1? Nämlich ihre Augen. Hier steht's, deine Augen hinter dem Schleier glänzen wie das Gefieder von Tauben. Was sagt also Salomo zu seiner Braut? Er sagt, du hast Taubenaugen. Du hast Augen, die ohne falsch sind. So hat Jesus ja dieser Vergleich auch gebraucht im Neuen Testament. Du hast Augen, die aufrichtig sind. Und gerade aufrichtige Augen drücken ja die Schönheit eines ganzen Menschen aus. Jesus sagt das auch im Neuen Testament. Er sagt, das Auge ist das Licht des Menschen. Wenn es in deinem Innern Licht ist und wenn du rein bist, dann strahlt das über deine Augen nach außen. Und Jesus sagt umgekehrt, wenn dein Inneres böse ist, dann strahlt das ebenfalls über deine Augen nach außen. Und deshalb, die Augen drücken eigentlich die Schönheit eines Menschen aus. Das ist übrigens das Schönheitsideal, das biblische Schönheitsideal. Eine Schönheit, die von innen nach außen strahlt. Und wisst ihr, was das Gewaltige ist? Jeder Mensch kann schön sein. Weil das Schönheitsideal der Bibel ist etwas, das von innen nach außen strahlt. Deshalb kann jeder Mensch schön sein. Egal, was wir für Ohren haben, die vielleicht eher gleichen einem Elefanten. Manchmal leidet man darunter und andere sagen, ich habe zu kleine. Und andere bedauern, dass ihre Nase ein bisschen zu stark nach links gewachsen ist oder nach rechts. An den letzten Sonntagen hatten wir da als Gruppe noch ein bisschen miteinander geredet. Da hat ein Mann, ich sage natürlich nicht wer, aber wir mussten alle so herzlich lachen, hat gesagt, er hätte immer gebetet, wenn seine Frau schwanger wäre, dass seine Kinder hübscher wären, als er sei. Wir haben dann alle so herzhaft gelacht. Ja, Schönheitsideal in dieser Welt. Aber jeder kann schön sein, weil die Augen drücken die innere Schönheit. Das ist das Schönheitsideal der Bibel. Ich war ja mehrere Jahre lang, durfte ich mitarbeiten. Wir haben die hübschesten Reinheit jugendlich auf die kleine Cheyenne. Mal war ich unterwegs mit einer Gruppe jugendlicher, christlicher Jugendlicher auf die kleine Scheidegg. Und da waren wir so in einem Abteil im Zug. Es hatte noch ein paar Senioren, Pensionierte. Und die haben so geschaut, wie sich die verhalten. Und denen sind fast die Augen rausgefallen. Und haben gesagt, gibt es das wirklich heute noch? Junge Menschen mit einer solchen Ausstrahlung. Jawohl, das gibt's. Weil innere Werte machen schön. Aber nicht nur bei den jungen Leuten. Ich sage jeweils, bei unseren Ehevorbereitungsseminaren kommen wir auch kurz auf dieses Thema, was Schönheit ist. Dann sage ich jeweils den Paaren, die heiraten, schaut euch mal um in euren Gemeinden, wo ihr herkommt, egal ob Pfingstler oder Baptisten oder FEGler, schaut da mal in die Gesichter von älteren, langjährigen Christinnen. Schaut ihnen mal in die Augen. Was die oft für gütige Augen haben. Warum? Weil das von innen nach außen strahlt. Weil sie sich geliebt wissen. Von Jesus. Und wenn es rumherum vielleicht langsam schrumpflig wird, unsere Haut, und trotzdem strahlen unsere Augen Schönheit aus. Und letztendlich geht es hier auch um das. Ich habe euch gefragt, was ist euch durch den Kopf gegangen, als wir diese Geschichte, oder nicht diese Geschichte, diese Beschreibungen jetzt des Bräutigams gelesen haben? Wir haben jetzt die Augen betrachtet, aber was ist euch so generell durch den Kopf gegangen? Soll ich euch erzählen, was mir durch den Kopf gegangen ist? Mir ist erneut eine drollige Geschichte in den Sinn gekommen, die ich vor Jahren erlebt habe. Ich habe die euch bei der ersten Predigt hier in Thayingen schon erzählt, aber ist ja lange her, habt ihr sicher schon vergessen. Aber die kommt mir immer in den Sinn bei solchen Passagen. Das war an einer Trauung im Berner Oberland. Alle Gäste waren schon im Gottesdienstraum. Die Musik hat feierlich zu spielen begonnen. Da, 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 da. Kennt das? Alle stehen auf und jetzt kommt der besondere Moment. Jetzt kommt die Braut oder umgekehrt der Brautvater angewinkelt, eingehängt mit der Braut, schreitet jetzt zur Tür des Gottesdienstraumes ein. Und laufen ganz langsam und feierlich nach vorne. Der Bräutigam ist schon drin, der steht natürlich auch auf und ist da vorne bereit, um die Braut in Empfang zu nehmen. Sie kommen jetzt nach vorne und normalerweise ist ja so, wenn der Bräutigam nur ein bisschen Anstand gelernt hat in seinem Elternhaus, nur ein bisschen Anstand, dann nimmt er nicht einfach die Braut in Empfang, die der Vater dann da abliefert, das kostbare Gut. Sondern wenn er ein bisschen Anstand gelernt hat, dann als erstes gibt er dem Brautvater die Hand oder umarmt ihn kurz, weil dieser hat ja all die vielen Jahre viel Nerven gebraucht mit dieser Braut, sie durchzunavigieren durch die Teenagerjahre. Also es ist nur Anstand, wenn man diesem Vater auch noch kurz ein Dankeschön gibt, bevor man die Braut in Empfang nimmt. Und ich vergesse das nie mehr. Der hat das sicher nicht bewusst gemacht. Der hat das total vergessen, der Bräutigam. Wahrscheinlich hat er seine Braut noch nie in diesem Kleid gesehen. Der war völlig elektrisiert. Der sah nur noch seine Braut. Und ich sehe heute noch im inneren Auge, wie der Vater dann eben das kostbare Gut abgeliefert hat und wie er da steht am Moment und wartet, da sollte noch etwas kommen und da kommt nichts mehr. Und er merkt dann das und macht sich dann da fast ein bisschen verlegen aus dem Staub. Warum? Der Bräutigam, der hat nur noch die Braut gesehen. Der war richtig elektrisiert. Der war verzaubert. Der war entzückt von der Schönheit sein. Genau so, wie wir es hier gelesen haben. Genau so ist es gehört. Und vielleicht hast du noch nie eine solche Liebeserklärung gehört. Auch ihr Verheirateten, ihr habt vielleicht schon eine Liebeserklärung gehört, aber so eine vermutlich noch nie. Also ich habe noch nie so eine gehört. Also ich kann mich ja nicht beklagen vom Verheiratetsein. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe auch noch nie eine solche Liebeserklärung weitergegeben, auch nicht an Monika, wie sie hier in diesen Versen beschrieben ist. Und diese Liebeserklärung gilt dir höchstpersönlich. Kannst du es fassen? Wer es fassen kann, der fasse es. Ist das nicht gewaltig? Auch Menschen, die vielleicht zerbrochene Beziehungen haben, Menschen, die leiden darunter, dass mit menschlichen Beziehungen nicht klappt. Aber diese Beschreibung wird dir zugesprochen, so wie es hier steht. Und ich glaube, es lohnt sich einzutauchen jetzt auch in einige Details der Schönheit der Braut. Der Schönheit der Gemeinde von Jesus. Wir können ja nicht auf alles eingehen heute Morgen, aber einige Details, Schönheitsmerkmale möchte ich gerne jetzt herauspflücken, die wir zu uns reden lassen. Wir wollen uns, ich lade euch ein, mit dem zweiten beschäftigen. Als nächstes, als zweites, zuerst die Augen und dann heißt es dein Haar. Jetzt geht es um die Haare, die beschrieben werden. Dein Haar fließt über deine Schultern wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilead ins Tal zieht. Ich habe mir sagen lassen, dass damals in Israel die Ziegen eigentlich immer schwarz waren. Ich persönlich bin ja nicht so poetisch veranlagt, ihr kennt mich, ich bin eher ein sachlicher Typ. Aber ich sage euch ehrlich, mich fasziniert das. Wenn wir uns das ein bisschen mal vorstellen, in unseren Gedanken, in unserer Fantasie, was uns da gesagt wird. Dein Haar fließt über deine Schultern wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilead ins Tal zieht. Können wir uns das vorstellen? Vom Golan springt eine ganze Schar, eine ganze Herde von rabenschwarzen Ziegen hinunter, zum Beispiel zum See Genezareth. Und das braucht hier Salomo als Vergleich. Deine Haare, die fließen auch so, die wallen auch so über deine Schultern. Was für ein farblicher Kontrast zu dem, was uns jetzt als nächstes Schönheitsmerkmal beschrieben wird. Nämlich zu blinkend weißen Zähnen. Vers 2. Riesenkontrast, schwarze Haare. Und jetzt deine Zähne sind weiß wie frisch geschorene Schafe, die aus der Schwemme kommen. Ich weiß es ja nicht, ich habe das nachgelesen, da wurde mir gesagt, dass in Israel damals gab es fast ausschließlich eben weiße Schafe, nicht wie heute, gibt es ja alles Mögliche von Farben bei den Schafen. Damals gab es vor allem weiße Schafe oder ausschließlich weiße Schafe, wenn sie sauber waren. Das kennen wir auch. Wenn wir eine Schafherde sehen, auch mit hellen oder weißen Schafen, die sind meistens nicht weiß, sie sind so dunkel, gelblich und manchmal noch viel dunkler, weil sie meistens schmutzig sind, wo sie liegen und vom Wetter her und so weiter. Aber nach einem Reinigungsbad, wie es hier steht, nach einer Schwemme, erstrahlen Schafe in frischem Weiß. Das ist hier das Bild. Und da gibt es eine Parallele dazu ins Neue Testament, die habe ich in den letzten Predigten schon mehrmals angedeutet. Und jetzt blende ich sie auch noch ein. Parallele im Neuen Testament. Für sie, der sich am Kreuz für seine Gemeinde geopfert. Und deshalb heißt es weiter, durch sein Wort, und zwar durch das Wort der Vergebung aufgrund der Kreuzigung von Jesus. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad, damit sie zur schönen Braut für ihn wird. Wow. Das gilt auch dir. Strahlendes Weiß, geschenkt von Jesus. Ihr seht hier in der Folie, habe ich noch eine Parallelstelle eingefügt aus dem Alten Testament. Ihr könnt übrigens das auch aus der, von der Homepage runterladen, ein Handout, wo die Stellen auch alle noch drauf sind. Hesekiel 16. Sehr, sehr eindrücklich, was dort beschrieben wird. Hesekiel 16. Da sagt Gott in Bezug auf das alttestamentliche Volk Gottes, sagt er zu Israel, er sagt, ich habe dich als Findelkind gefunden, als du im Blute lagst, völlig schmutzig. Im Vorbeigehen habe ich dich entdeckt und habe ich dich aus dem Dreck gezogen. Ich habe dich aufgepäppelt, ich habe dich bekleidet, du bist schön geworden. Dann habe ich um dich geworben als Braut. Ich habe sogar einen Bund mit dir gemacht. Und dann heißt es weiter von dieser Braut, von Gott, von Jahwe, dass sie stolz geworden ist durch die Schönheit, die ihr von Gott geschenkt wurde. Und sie ist zur Hure geworden. Es geht so richtig unter die Haut, wenn man das liest. Was für ein Schmerz für Gott. Möge es niemandem von uns, die wir heute Morgen da sind, auch im Internet diese Predigt sehen und hören, so gehen. Und doch auch die neutestamentliche Braut ist von Untreue nicht gefeit. Das zeigen die Sendschreiben. Also ich habe kürzlich in der persönlichen Bibellese den letzten Brief, den Paulus geschrieben hat, gelesen, den zweiten Timotheusbrief, ganz im hohen Alter, der letzte Brief. Was er da am Schluss schreibt, das hat mich so erschüttert. Er schreibt unter anderem, bei meinem Verhör stand mir niemand bei, alle Mitarbeiter verließen mich. Er sagt von einem anderen Christen, das ist ein böser Mann, der hat mir viel Böses angetan. Und dann sagt er noch etwas, das hat mich erschüttert. Er sagt von einem Demas, Demas hat mich verlassen und diese Welt wieder lieb gewonnen. Wenn wir uns das überlegen, ein Mitarbeiter des Paulus, der alle Segnungen des Evangeliums, alle Wohltaten miterlebt hat, gekostet hat, verlässt das alles und hat diese Welt lieb gewonnen. Darf was nicht wahr sein. Aber wir sind immer noch bei den Zähnen. Und diese Zähne werden also hier verglichen mit Schafen nach der Schwemme, die im frischen Weiß wieder erstrahlen. Und dazu gehört auch das nächste edle Merkmal im Gesicht der Geliebten, nämlich ihre Lippen. Vers 3, wo es heißt, wie ein karmesinrotes Band leuchten deine Lippen. Auch das, was für ein starkes Bild. Wie ein karmesinrotes Band leuchten deine Lippen. Und auch das gilt für uns. Schon im Alten Testament, und ihr seht es auch eingeblendet, sagt Gott, im ersten Kapitel vom Buch Jesaja, Vers 18, sagt er, und das gilt auch uns, wenn uns, ich denke, schämen. Gerne rückgängig machen, aber wir können es nicht. Was wird hier beschrieben, wenn eure Sünden so rot sind wie Karmesin, will ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle. Eben das Weiß von Schafen, die aus der Schwemme kommen. Die weiße Wolle. Genauso, darf ich es noch einmal, so denkt Jesus, so sieht Jesus auch uns, so sieht er die Gemeinde. Ich sage noch einmal, vielleicht hast du noch nie so eine umwerfende Liebeserklärung gehört oder gelesen, aber sie gilt dir persönlich, wenn du zu dieser Gemeinde gehörst, wenn du zu Jesus gehörst. Kannst du es fassen? Das ist Evangelium. Bereits hier in diesem Hohelied, frohe Botschaft. Das ist Liebe und Annahme pur. Ich glaube, anders können wir es nicht sagen. Liebe und Annahme pur. Aber jetzt möchte ich noch zur Frage kommen, was macht denn jetzt diese Liebe und diese Annahme pur mit der Braut? Was löst das in ihr aus? Oder was löst das in uns aus? Eventuell war ja diese Sulamit sehr noch verunsichert. Das haben wir gesehen im ersten Kapitel. Sie war ja ursprünglich ein Hirtenmädchen. Und sie wusste, ich gehöre nicht in diesen Königspalast von einem Aussehen. Da ist helle Haut gefragt. Und sie sagt, das war damals Schönheitsideal von den Reichen in den Königshäusern, helle Haut. Und sie sagt von ihr, ich bin von der Sonne verbrannt. Ich passe ja gar nicht zu einem solchen Bräutigam wie dem König Salomo. Vielleicht hat sie ab und zu in den Spiegel geschaut, wenn es diese überhaupt schon gab. Eine gewisse Spiegel gab es, glaube ich, damals schon. Und hat vielleicht gesehen, eben meine Nase ist ein bisschen schief. Was hat das bei der Braut ausgelöst? Was löst es bei dir aus, diese Liebeserklärung? Ich habe es mal so formuliert, die Kraft dieser unendlichen Liebe. Und die Kraft dieser unendlichen Annahme gibt auch uns eine entsprechende Ausstrahlung. Die Kraft dieser Liebe und Annahme kann auch unsere tiefsten Wunden heilen. Das ist die anerkannte Tatsache, negative Erlebnisse oder wenn wir Ablehnung erlebt haben oder wenn wir harte Kritik erlebt haben, das prägt uns mehr, als wenn man uns Komplimente macht, als wenn wir uns lobt. Stimmt das? Negative Erlebnisse, die prägen uns oft viel stärker als positive Erlebnisse. Aber ich sage es noch einmal, die Kraft dieser unendlichen Liebe und Annahme des Königs, die kann auch solche tiefsten Wunden heilen. Und das gilt übrigens auch für die Ehe. Das ist ja auch ein Ehetext eigentlich, das Hohelied, ein Ehebuch. Ich nenne euch dazu wieder ein Beispiel von Timothy Keller. Timothy Keller erzählt, dass er sich nie richtig als Mann gefühlt hätte, bis er geheiratet habe. Also nie richtig männlich hat er sich gefühlt. Warum? Das hatte seine Gründe. Als er noch Kind war oder auch ein junger Mann, hatte er Hobbys und Interessen, die eben nicht trendig waren damals in Amerika. Er beschreibt übrigens, dass er mit Trompete gespielt hätte. Aber das wäre damals überhaupt nicht trendig gewesen unter seinesgleichen in seinem Alter. Und hatte noch andere Interessen, die überhaupt nicht cool waren damals. Und deshalb wurde schon als Kind gehänselt. Auch später in der oberen Schule wurde er oft ausgeschlossen. Er fühlte sich eben dadurch unmännlich. Und dann kam die Kathi in sein Leben, die hat gesagt, du, ein Ritter, Jahre verheiratet, die Kathi. Und für mich bist du, egal was andere Menschen über dich sagen, für mich bist du ein Ritter und für mich bist du ein Held. Es tönt vielleicht ein bisschen komisch, aber die Kathi, die himmelt ihn nicht nur an. Er beschreibt in seinem Ehebuch auch, dass er einmal nach Hause kam. Und da wäre seine Frau auf dem Balkon gewesen und hätte mit dem Hammer das Hochzeitsporzellan zerschlagen. Und er kommt und sagt, geht's eigentlich noch? Was machst du da? Da sagt sie zu ihm, ich mache das, was du machst mit unserer Ehe. Seit 3 Jahren rede ich mit dir, dass du ein bisschen mehr Zeit haben solltest. Für mich und die Familie. Es nützt nichts, jetzt mache ich das, was du mit der Ehe machst. Und hat das Hochzeitsporzellan zerschlagen mit dem Hammer. Ich erzähle das nur, zum sagen, das ist nicht ein idealisiertes Bild. Die gleiche Kathi sagt von ihm seit 40 Jahren, du bist mein Ritter und du bist mein Held. Das heißt, Liebe und Annahme von einem Ehepartner hat eine starke Wirkung, hat eine heilende Kraft. Bei Timothy Keller gab eine Ausstrahlung, ist heute einer der Theologen, der eine sehr große Ausstrahlung hat in die ganze Welt. Weil eben Liebe und Annahme auch schon vom Ehepartner eine starke Wirkung und eine heilende Kraft haben. Er sagt weiter, Timothy Keller, wenn zum Beispiel jemand mir sagt, ich finde dich einer der nettesten Menschen auf dieser Welt, denke ich jeweils, ja, du kennst mich ja gar nicht. Aber wenn meine Frau sagt, du bist für mich mein Held, dann hat das eine andere Wirkung. Und wenn jemand über mich sagt, ich wäre ein Trottel, aber meine Frau sagt, du bist für mich ein Held, dann hat das eine stärkere Kraft. Dann prägt uns das mehr. Und das hat auch eine starke Ausstrahlung in unser Leben. Und deshalb, ich sage es noch einmal, die Kraft der Liebe und die Kraft der Annahme gibt unserem Leben eine Ausstrahlung und kann unsere tiefsten Wunden heilen. Und noch mehr ist das der Fall, wenn wir die Liebe von Jesus immer mehr erkennen, immer tiefer erkennen. Wir haben in der ersten Predigt gesehen, das ist das Anliegen von Paulus, wie er für die Gemeinde betet, dass ihr die Liebe noch mehr, die Liebe von Christus erfassen könnt, und zwar in der Breite und in der Tiefe und in der Höhe und in der Länge. Epheser 3. Das ist der Wunsch von Paulus, dass ihr es noch mehr erfassen könnt. Diese Liebe, die sagt, ich habe dich zu 100% angenommen. Diese Liebe, die sagt, du bist makellos in meinen Augen. Diese Liebe, die sagt, du bist das Wertvollste, was ich habe auf dieser Erde. Wenn du zu meiner Braut, wenn du zu meiner Gemeinde gehörst. Da kann die Welt uns noch lange unsere Fehler und Sünden vorhalten und vielleicht sagen wir sogar, das stimmt. Aber wir sagen dann auch, Gottes Liebe hat diese Dinge weggewaschen. Und diese Identität in Christus, die gibt eben unserem Leben auch eine entsprechende Ausstrahlung. Zum Beispiel, wenn wir beleidigt werden oder wenn böse Urteile über uns gefällt werden, können wir trotzdem wohlwollend bleiben gegenüber solchen Menschen. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder ein Lied hier gesungen mit einer Musikgruppe, Ich weiß, wer ich bin. Und das gibt Identität, Identität in Christus. Das gibt unserem Leben Ausstrahlung. Und diese Ausstrahlung besteht darin, und das sehen wir auch bei der Sulamit, ich gerne mich dann auch diesem Jesus gegenüber verschenke, hingebe. Ich verbringe an den Ferien, da machen wir mal mehr Zeit haben. Die Stille für Jesus, nebst allem anderen, was ja in Ferien für tolle Programme gibt. Indem ich mich einsetze für diesen Jesus, das ist die Wechselwirkung. Und nicht nur einsetze, sondern auch erlebe, wie befriedigend das ist, sich fürs Reich Gottes einzusetzen. Ich überlege mir manchmal schon, ist noch lange nicht Thema, aber doch, man muss ja früher mal anfangen, was mache ich denn mal, wenn ich pensioniert bin, wenn ich das überhaupt erlebe. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, einige machen dann Weltreisen, gut, da braucht es noch das Kleingeld dazu. Andere bauen eine Modelleisenbahn, die sie das ganze Leben schon bauen möchten, jetzt haben sie Zeit. Wisst ihr, was ich befürchte, dass das allein, wo mir auch das nötige Kleingeld natürlich fehlt, das allein befriedigt dich doch nicht im tiefsten Weltreisen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Was ich mir überlege, ist vielleicht mehr, vielleicht gibt es das dann irgendwann noch in der Schweiz oder wo wir dann sind, Ziehstiegmeile verteilen, wie es der Kurt macht. Das befriedigt, oder Kurt? Also ich bin natürlich nicht so fit wie du. Aber Dienst für Jesus befriedigt, das muss man mal entdeckt haben. Oder vielleicht Abendmahl bereit machen, wie Rupplis. Befriedigt das, Heinz? Jetzt musst du ganz ehrlich sein. Nur Abendmahl, oder? Das befriedigt. Warum? Weil es ein Dienst ist für diesen Jesus, für den Geliebten. Deshalb befriedigt das. Im alten Lied heißt es, der Dienst für Jesus befriedigt das Herz. Ja, aber so viel Zeit, die da drauf geht. Die Befriedigung ist eben größer. Das hat mit dieser Liebesbeziehung zu tun. Durch diese Annahme, durch diese Liebe von Jesus, das gibt Ausstrahlung. Das bewirkt, dass ich mich freiwillig gerne an ihn verschenke, an ihn hingebe. Und das zeigt sich auch darin ganz einfach, dass du heute Morgen da bist. Du hättest ja auch im Bett bleiben können. Aber damit, dass du heute in Gottesdienst gekommen bist, zeigst du, dass du diesen Jesus liebst. Und er freut sich darüber. Ich zeige nochmals die letzten Verse vom heutigen Text. Jesus sagt darüber, wie glücklich macht mich deine Liebe. Ist uns das bewusst heute Morgen, dass du heute da bist und teilnimmst am Gottesdienst? Das macht Jesus glücklich, weil du ihm damit deine Liebe zeigst. Er sagt sogar, ich genieße deine Liebe, ich genieße dein Dasein. Ist dir das bewusst? Vielleicht bist du schwer aufgestanden heute Morgen. Das ist ein guter Lohn. Jesus hat es genossen, dass du heute Morgen im Gottesdienst warst. Oder heute Morgen haben wir Techniker, ich glaube drei sogar da oben. Der Nils sehe ich und den Jan und noch jemand. Ha, den Dienst, den ihr heute Morgen tut, von dem heißt es, dass Jesus das glücklich macht. Ja, die oft schon strahlen. Ihr habt gedacht, oh, heute schon wieder Dienst auf dem Zettel. Aber es macht Jesus glücklich. Er genießt euren Dienst. Und so könnte ich jetzt alle Dienste durchgehen, auch die es gibt in der Gemeinde. Zum Beispiel mithelfen, auch in der Gemeindeleitung oder als Rüsselleiter. Oh, da habe ich ja weniger Zeit für mich. Und öffentliche Menschen werden immer auch viel kritisiert. Ja, das stimmt, leider. Oft kein großer Unterschied zwischen der Welt und der Gemeinde. Aber es gibt eine höhere Ebene. Jesus sagt auch für solche Dienste, wenn er uns beruft, wie glücklich macht dich deine Liebe. Ich genieße das, wenn du Zeit für mich einsetzt. Darf ich noch mal ein Beispiel bringen? Die Reinigungsliste von diesem Haus. Die hat manchmal so weiße Felder. Oh, jetzt sollte ich da auch noch Zeit investieren. Wenn du hier eine Liebe zeigst. Noch ein letztes. Nächsten Dienstag, hat Henrik gesagt, ist Gebetsabend. Schönen Sommertag in die Cafeteria sitzen, das versteht doch die Welt nicht, nur beten. Das sagt die Welt. Und was sagt Jesus? Wenn du dabei bist, sagt er, wie glücklich macht mich deine Liebe. Das macht ihn glücklich. Ich genieße deine Liebe. Oder Vers 9, mit deinem einzigen Blick hast du mein Herz gestohlen. Ich will gleich den Namen noch suchen. Hans-Peter Reuer sagt von diesem Vers 9, dass er wahrscheinlich damit auch jedes einzelne Gebet eines Christen und der Gemeinde gemeint. Könnte gut sein. Und Jesus sagt davon, mit einem einzigen Blick hast du mein Herz gestohlen, mit einem einzigen Gebet. Also Jesus wird das genießen am Dienstagabend, wo wir da beim Gebet zusammenkommen dürfen. Wohl uns also, wenn wir diese Kraft, diese Auswirkungen der Liebe und der Annahme von Jesus erleben und auch immer mehr hineinwachsen. Herr Jesus, wir sind einfach überwältigt, was du für eine umwerfende Liebeserklärung uns machst. Ich kann mir vorstellen, niemand von uns oder die meisten haben noch nie eine solche Liebeserklärung gehört, wie wir heute Morgen gelesen haben aus deinem Wort. Danke, dass du dich dafür hingegeben hast, dein Blut und dein Leben. Und dass du aufgrund deines opfervollen Kreuzestodes uns angenommen hast, schön gemacht hast, makellos schön sogar. Das ist ja nicht unsere Schönheit oder weil wir besser wären als andere Menschen, sondern sie ist uns von dir geschenkt. Und hilf uns jetzt auch, diese Liebe zu bezeugen. Und ich möchte jetzt einfach einen Moment Raum geben, der Stille, wo jeder für sich eine Antwort geben kann auf die Liebe von Jesus, die in diesem Text auch uns gegenüber deutlich geworden ist. Es ist ja ein bisschen persönlich und deshalb Moment der Stille, wo jeder für sich selber im Gebet Antwort geben kann.